Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Port Magazin, einer Sendung zu Neuigkeiten aus der Spielebranche sowie Geschichten von Interesse. Und heute gibt es 5 solcher Geschichten. Es geht um ein Ubisoft-Spiel, das nicht von Steam verschwinden wird, aber viele, viele Leute dachten das einen Tag lang und oh, war die Empörung groß. Es geht um den Engine-Hersteller Unity und die umstrittene Akquise eines Software-Herstellers. Es geht um Sony und das erste Bonusprogramm der PlayStation-Geschichte. Es geht um Embracers neues, ambitioniertes Spielerarchiv und es geht um Nintendos neuesten Einkauf, ein niegelnagelneues Animationsstudio. Viel Spaß bei dieser Sendung. Ubisoft entfernt Spiel von Steam, auch für Besitzer? Nein, tut es nicht. Eine spannende Aufreger-News nahm am 10. Juli ihren Lauf und sie begann auf Steam, wo sich auf der Produktseite zu Assassin's Creed Liberation HD, es ist ein Spin-off der Assassin's Creed-Reihe, angesiedelt in den US-Südstaaten mit der weiblichen Spielfigur und ursprünglich für PS Vita erschienen, auf der Produktseite dieses Spiels jedenfalls fand sich folgender Hinweis, Zitat, Hinweis, bitte beachten Sie, dass dieser Titel ab dem 1. September 2022 nicht mehr zugänglich sein wird, Zitat Ende. Ein aufmerksamer Beobachter teilte diesen Sachverhalt auf Reddit im Games-Unterbereich und fügte hinzu, dass der Titel auf Steam bereits delistet sei, also nicht mehr im Katalog des Stores auftaucht und dass Ubisoft damit ein Versprechen bricht. Denn Ubisoft kündigte an, dass zahlreiche Assassin's Creed DLCs und andere Singleplayer-DLCs zu Spielen wie Far Cry 3, Splinter Cell Blacklist und weiteren älteren Titeln ab September nicht mehr verfügbar sein würden. Das ist an sich ja schon harter Tobak, dass Besitzer von Singleplayer-DLCs den Zugriff auf diese Inhalte verlieren. Ubisoft begründete das Anfang Juli damit, dass man für insgesamt 15 ältere Titel die Online-Services, also den Mehrspieler, sowie den Support dafür einstelle, um die freigewordenen Ressourcen intern anderswo besser zu nutzen. Und anscheinend bedeutet das Abschalten dieser Online-Dienste und Server für Assassin's Creed 3, für Assassin's Creed Liberations, Brotherhood und viele andere Titel, dass diese Spiele nun nicht mehr prüfen können, ob der DLC mit einem User-Account verknüpft ist. Sozusagen, ob einem ein DLC gehört oder nicht. Und dadurch fallen dann einfach die DLCs weg. An sich ist das also schon ein kleiner Skandal, wie Ubisoft hier rumwurschtelt und das ist nicht ganz verständlich, wenn man bedenkt, dass EA beispielsweise vor kurzem die Premium-Währung BioWare Points eingestellt hat oder besser gesagt bekannt gemacht hat, dass sie eingestellt werden. Ohnehin überflüssig wie ein Kropf. Man konnte sich bei Origin, und ich weiß nicht, ob es heute noch geht, ich glaube nicht, sogenannte BioWare-Punkte kaufen und mit diesen Punkten dann DLCs für BioWare-Spiele kaufen. Das wird jetzt alles eingestellt, Gott sei Dank. Und die allermeisten DLCs für BioWare-Spiele wie Mass Effect und Dragon Age sind in Zukunft kostenlos zu haben. So hätte es Ubisoft doch auch machen können. Aber nein. Aber dass man nun direkt den Zugriff auf Assassin's Creed Liberations verliert, auch als Besitzer des Spiels, das fand dieser Reddit-User krass und teilte seinen Unmut. Und oh, rannte er damit offene Türen ein. Auf Twitter, in den Kommentaren und rasch auch in den Schlagzeilen der Newsportale da draußen verbreitete sich rasch die Geschichte von Ubisoft, wie es selbst für Besitzer des Spiels den Zugriff auf Assassin's Creed Liberations auf PC verwehrt. Pfui, böses Ubisoft. Nur leider eine Ente. Und ich bin wieder mal froh, nicht in diesem reichweitengetriebenen, schnelllebigen Newszyklus der Online-Presse mitmachen zu müssen, denn am Tag, als die Sache die Runde machte, gab es halt nicht viele weitere Infos. Konkret eben nur diese eine Zeile, die ich jetzt gern wiederhole. Bitte beachten Sie, dass dieser Titel ab dem 1. September 2022 nicht mehr zugänglich sein wird. Oder auf der deutschen Steam-Page, auf Anfrage des Publishers steht Assassin's Creed Liberations nicht mehr zum Verkauf. Ist ein bisschen eine andere Aussage. Dazu kam halt viel Spekulation, Aufregung und naja, ein kleiner Shitstorm, der sich rasch verbreitete und all diese Schlagzeilen machte. Und die allermeisten News-Stories dazu beinhalteten eben die Schlussfolgerung, dass Liberations nun von Steam verschwinden würde und Besitzer des Spiels, das ja vor kurzem noch im Summer Sale verscheuert wurde, nun in die Röhre schauen. Mancherorts gab es noch Service-Journalismus, der auf die Verfügbarkeit im Ubisoft-Store hingewiesen hat oder darauf, dass eine Steam-Version immer noch davon verfügbar ist, und zwar eine, die im Bundle mit anderen Assassin's Creed-Spielen verkauft wurde und dass die nicht betroffen scheint. Allesamt aber, oder die allermeisten, irrten sich halt in diesem wichtigen Punkt, dass das Spiel eben nicht komplett von Steam verschwinden wird, erst recht nicht für die Besitzer. Es ist genau so, wie es Ubisoft Anfang Juli ja selbst gesagt hat. Der Zugriff auf DLCs und Online-Funktionen wird abgestellt. Lediglich der sehr vage Hinweis auf der Steam-Page, der inzwischen korrigiert wurde und nun eindeutig ist, der führte zu einer Reihe von Missverständnissen, die ein derartiges Eigenleben entwickelten, dass Ubisoft am 11. Juli mittels einer Meldung an alle Redaktionen da draußen, die da berichteten, den Sachverhalt klarstellen musste und dafür sorgte, dass Dutzende Websites da draußen ihre Artikel mit der Schreckensnachricht dann eben abgedatet haben, um sie richtigzustellen. Und ich gebe es hier direkt zu, mir wäre das wohl auch passiert? Bei der Themensammlung für dieses Magazin habe ich das am 10. Juli auch mitbekommen und mir gedacht, lol, ach Ubisoft mal wieder, schönes Ding kommt mit auf die Liste. Ohne weiter drüber nachzudenken und ohne erstmal tiefer zu recherchieren. Das wäre später beim Schreiben des Magazins, also dieser Story, die ich hier gerade vorlese, ohnehin passiert. Und glücklicherweise ist Ubisoft hier rasch dazwischen gegrätscht und hat genau richtig gestellt, was da falsch lief. Wer weiß, ob ich die Besonnenheit besessen hätte, diese Schlussfolgerung des Schwarms zu hinterfragen. Denn wirklich, auf viel baute diese Schlussfolgerung nicht auf. Und ich sag's nochmal zum dritten Mal, diesen einen Satz, auf den all diese Aufregung basierte. Bitte beachten Sie, dass dieser Titel ab dem 1. September 2022 nicht mehr zugänglich sein wird. Das ist eine andere Aussage als, dieses Spiel wird für Besitzer nicht mehr verfügbar sein. Es war ein Delisting, wahrscheinlich in Vorbereitung auf die Rausnahme der DLCs. Und offensichtlich ist dem Ubisoft-Team da ein bisschen was schiefgegangen, was die Fehlermeldung oder den Hinweis für Leute angeht, die diese Steam-Page aufrufen. Vielleicht auch, weil sie dieses Spiel schon besitzen und so weiter. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, auch auf nicht gelistete Spiele bei Steam zuzugreifen. Und dieser Satz ist halt wirklich ein schwaches Fundament für die Storys, die am Ende draus gesponnen wurden. Aber hey, der eine frühe Tweet zum Thema mit eben jener Schlussfolgerung, richtig schön stark und sarkastisch formuliert, der hat 2985 Retweets, der hat 2091 zitierte Tweets und 22.449 gefällt mir Angaben zum Zeitpunkt, an dem ich diese Story schreibe. Der Reddit-Post zum Thema, der Inhalt ist inzwischen gelöscht. Ich verlinke euch aber eine Wayback-Machine-Version davon, weil der hat auch wirklich für Traktion gesorgt. Der hat 4.550 Upvotes im Games-Subreddit, eine unfassbar hohe Zahl, und über 1.000 Kommentare. Solche Metriken entwickeln ein Eigenleben. Das springt am Ende garantiert jedes Newsportal drauf, weil das ist eine News, die innerhalb von wenigen Stunden durch die Decke geht. Was für eine doofe Geschichte. Es ist zwar auch doof, dass Ubisoft hier 15 Spielen die Singleplayer-DLCs abdreht, weil man hier offensichtlich kein gutes Workaround gefunden hat oder sich keine Mühe geben will, um die dennoch zugänglich zu machen, weil man die vielleicht auch nur dazu mal zu enger die Online-Dienste geknüpft hat, aber das ist eine andere Geschichte, in die ich auch keinen Einblick habe. Es ist aber genauso doof, wie hier binnen eines Tages eine riesige Ente ihre Runde machte. Einfach weil diese Ente eine Story im Gepäck hatte, die man gerne glaubte. Und so ist es überall in der Welt der Online-News, wo es darum geht, schnell zu sein und solchen Trends und Metriken zu folgen. Da ist ein Schnellschuss besser als Recherche, da ist Aufregung einer Community Grund genug, Dinge weiter zu verbreiten, auch wenn sie sich bei genauer Betrachtung in Luft auflösen oder als halb so wild. Später werden die entsprechenden News dann vielleicht mit einem Update oder einer Korrektur versehen, aber das Kind ist längst in den Brunnen gefallen. Die falsche Nachricht hat den Löwenanteil der Klicks und Views gebracht. Die irreführende Headline, mehr lesen die meisten Leute eh nicht, die hat ihre Arbeit verrichtet und das News-Karussell dreht sich inzwischen munter weiter. Ich kann euch nur dazu anregen, nicht in die Venusfalle der Aufreger-Headline zu tappen, starken und extrem einfachen Schlussfolgerungen zu misstrauen und stets zu gucken, wie denn die Quellenlage aussieht und was die Originalquelle eigentlich aussagt. Oder einfach emotional etwas Abstand und Besonnenheit zu wahren. Wir sind ohnehin gerade in der Zeit, wo die Nachrichtenredaktionen da draußen ihre Sommerloch-Stories brauchen, weil sonst nichts Interessantes passiert, wie jedes Jahr. Das Krokodil im Badesee, der verbotene Schlagersong, der Problembär. Das muss man sich dann auch eigentlich gar nicht geben. Aber ihr gebt mir bitte sofort Feedback, wenn ich hier wirklich mal einen inhaltlichen Fehler im Magazin mache, dann direkt eine Mail droppen an sebastian@gamespodcast.de. Das ist sogar schon vorgekommen und das passiert mir sicherlich auch in Zukunft mal wieder. Auch wenn ich hier vor allem Stories bringe, die schon ein paar Tage bis Wochen alt sind und dadurch ein bisschen gereift und abgehangen und sollte sich da irgendwo mal eine Ente verborgen haben, ist sie bis dahin enttarnt. Ich bin euch dafür immer dankbar und gebe mir deshalb auch immer Mühe, meine Themen mit Links und Quellen zu weiteren Artikeln zum Thema zu unterfüttern. Das packe ich immer in die Beschreibung der Episode und auch in den Beitrag auf der Webseite. Das mache ich halb für euch und halb für mich. Aber gut, genug Kommentar. Kehren wir hier mal zum Medium Nachricht zurück und zu weiteren Themen. Unity schluckt Softwarehersteller mit miesem Ruf. Die nächste News, die ein wenig von Unverständnis und Aufregung bei Twitter begleitet wurde, die aber diesmal durchaus Hand und Fuß zu haben scheint, Es geht um Unity, den Hersteller der gleichnamigen Multiplattform-Engine, die sich besonders bei Indie-Entwicklern großer Beliebtheit erfreut. Die Firma gab am 12. Juli bekannt, sich mit ironSource zusammenzuschließen. Konkret heißt es da, Zitat, Unity gab heute den Zusammenschluss mit ironSource bekannt. Die Tools, die Plattform, die Technologie und die Talente des Unternehmens werden zu einer End-to-End-Plattform zusammengeführt, die es Entwicklern ermöglicht, Live-Spiele und Echtzeit-3D-Inhalte einfacher zu erstellen, zu veröffentlichen, zu betreiben, zu monetarisieren und nahtlos zu erweitern. Zitat Ende. Was? Wie bitte? Später erklärt Unity dann auch noch ein bisschen besser, aber immer noch sehr vage, was ironSource eigentlich macht, die Firma, die sie jetzt gekauft haben. Zitat. Falls Sie ironSource noch nicht kennen, ironSource hilft Entwicklern nachweislich dabei, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können, nämlich großartige Apps und Nutzererlebnisse zum Leben zu erwecken und ermöglicht gleichzeitig die Geschäftsexpansion in der App-Economy. Die Tools und Lösungen von ironSource versorgen die meisten der weltweit führenden Spiele und viele der führenden Nicht-Spiele-Apps mit den Monetarisierungs-, Marketing-, Analyse- und Entdeckungsfunktionen, die sie benötigen, um skalierbare App-basierte Unternehmen aufzubauen und zu betreiben. Zitat Ende. Hui. Ganz schön buzzwordy, aber es geht hier offensichtlich um einen Dienstleister, der sich auf Telemetrie, Monetarisierung und Vermarktung spezialisiert hat. Was Unity hier nicht nennt, aber was die Netzgemeinde schnell von allen Dächern gebrüllt hat, ironSource ist auch für seine Malware bekannt, für seine Schadsoftware. Konkret betreibt das Unternehmen eines dieser angeblich sinnvollen PC-Tools namens InstallCore. Das ist ein Installer für Software, der gleich einen ganzen Haufen andere Software installiert, der viel zu weitreichende Systemzugriffe genießt und von vielen Antiviren-Softwares als Schadsoftware eingestuft wird. InstallCore bietet seinen Kunden, also Softwareentwicklern, die mit diesem Installer um die Ecke kommen, allerlei Monetarisierungsoptionen und Telemetrie und Werbemittel. Der Einsatzzweck und die Absicht hinter der Software sind also, naja, schon irgendwie nachvollziehbar und zivil, möglichst viel messen, möglichst viel erfassen, Werbung platzieren und Software monetarisieren. Das Endprodukt ist dann aber etwas, das drastisch über die Stränge schlägt und sich praktisch wie Schadsoftware verhält. Selbst Microsoft hat ein Auge drauf und erklärt, dass die Software folgende unerwünschten Eigenschaften auf den PCs hat. Ich liste mal auf. Füge Daten hinzu, die beim Systemstart ausgeführt werden. Ändert Dateityp-Zuordnungen. Injiziert andere Prozesse ins System. Injiziert sich in den Browser. Ändert Browser-Einstellungen. Ändert Browser-Shortcuts. Installiert Browser-Erweiterungen und deaktiviert die Benutzerkontensteuerung. Holy shit. Kurzum, so etwas will niemand auf seinem PC haben. Und Unity schließt sich jetzt mit denen zusammen? Der Deal wird in Form von gegenseitigen Aktienpaketen durchgeführt, die dann irgendwie ausgetauscht werden und die Deals übersteigen wirklich mein Wirtschaftswissen. Ich habe die Pressemeldung im Investorenportal von Unity dazu wirklich nicht geblickt. Unity jedenfalls bewertet ironSource mit 4,4 Milliarden US-Dollar und am Ende wird Unity dann auch der Mehrheitseigner, also quasi Eigentümer des Softwareunternehmens mit Sitz in Tel Aviv und Filialen in 11 anderen Städten sein. Und ironSource ist halt nicht nur InstallCore, sondern eben auch ein Unternehmen mit sehr vielen Softwarelösungen für Entwickler, die ihre Spiele monetarisieren wollen, mit Werbung etwa, und die Telemetrie aus ihren Spielen gewinnen wollen. Ich nehme mal an, dass es sich davor bis jetzt vor allen Dingen um Free-to-Play-Spiele handelt. Das sind schon nachvollziehbare Bedürfnisse und Anwendungsfälle und ich kann sogar gut glauben, dass eine Firma, die Erfahrung mit einem Tool hat, das praktisch Schadsoftware ist, aber eben genau diesen Zweck erfüllt, auch generell gute Erfahrungen und Einblicke mit so Telemetrie und Co. hat und dass die durchaus Know-how mitbringen, das Unity weiterbringen kann. Wenn Unity nun von Haus aus Tools für Entwickler mit an Bord hat, um ihre Spiele bestmöglich zu verkaufen und zu vermarkten und auch wirklich den letzten Cent Werbeumsatz draus zu melken, und das alles wird nicht erst nachträglich gemacht, sondern ist direkt Teil des Entwicklungsprozesses, wieso eigentlich nicht? Fraglich ist natürlich, welche Methoden Unity hierfür nutzen wird. Nicht, dass wir in ein paar Jahren eine Warnmeldung von unserem Windows bekommen, weil wir ein Unity-Spiel installieren. Aber das ist plumpe Spekulation. Warten wir mal ab, was letztendlich passieren wird. Aber aktuell ist die Stimmung schon ein bisschen angefressen. In einem Interview mit GamesIndustry.biz gibt sich John Riccitiello, CEO von Unity, bewusst sehr rumpelig gegenüber Kritikern und dem Unwillen aus den Reihen der Entwickler-Community. Zitat: Es ist ein sehr kleiner Teil der Spieleindustrie, der so arbeitet. Und er meint damit eben so zu arbeiten, dass man ein Spiel herstellt und sich nachher Gedanken darum macht, wie man es vermarkten will. Ich zitiere weiter. Und einige dieser Leute sind mit die liebsten Menschen auf der Welt, mit denen man sich streiten kann. Es sind die schönsten, reinsten, brillantesten Menschen. Sie sind aber auch einige der größten Idioten, die es gibt. Zitat Ende. Ja, und er singt dann weiter das hohe Lied einer Zukunft, wo Entwickler endlich mündig sind, ihre Spiele selbst so zu monetarisieren und zu optimisieren, wie es sonst bislang nur Publisher konnten, nachdem sie das Spiel ihnen in die Hände gedrückt haben. Volle Freiheit, volle Souveränität darüber, wie man sein eigenes Spielkonzept ausrichtet, optimiert, mit Telemetrie unterfüttert und melkt. Naja, schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Sony führt Treueprogramm PlayStation Stars ein. 27 Jahre lang hat Sony durchgehalten, doch bald gibt es auch beim Einkauf im PlayStation Store die Frage, haben Sie die Payback-Karte dabei? Naja, also so ähnlich, denn Sony führt ein Treueprogramm ein, um seine Kunden langfristig an die PlayStation-Plattform zu binden und folgt damit dem Rest der Branche. Microsoft Rewards belohnen User fürs Suchen mit Bing und Einkäufe im Xbox Store und erlauben das Einlösen der Punkte für Digital-Items, Spenden oder Store-Guthaben bis hin zu Abo-Monaten. Bei Steam ist das alles etwas kryptischer. Sammelkarten, die von Spielen ausgespuckt werden, können für Guthaben verkauft werden. Dazu gibt es Bonuspunkte für Einkäufe, die in einem speziellen Store in allerlei Kosmetik fürs Profil oder Kosmetik-DLCs eingetauscht werden können. Neue Bildschirmtastaturen für Steam Deck sind da die interessantesten Beispiele. Bei Nintendo kann man durch die Teilnahme an Events und vor allem durch Umsatz im eShop Gold- und Platinmünzen verdienen, um damit diverse Kosmetik-Items freizuschalten, Rabatte zu bekommen und Spiele zu erhalten. Ihr seht also, viele Plattformen haben Treuebelohnungen und Programme, um Kunden zu binden. Macht ja auch Sinn. Wer da mitmacht, der investiert Zeit und etwas Aufmerksamkeit und indem er bevorzugt diese Plattform nutzt, erhält er dort nach und nach ein gewisses Guthaben. Dass das nur ein kleiner Rabatt in Verkleidung ist, sei jetzt mal dahingestellt. Denn rein psychologisch ist es ein ganz anderes Kaliber, wenn man halt ein satt gefülltes Punktekonto voller Potenzial für coole Belohnungen anfüttert. Ein Kunde, der bei sowas mitmacht, wird bevorzugt diese Plattform nutzen, wenn er die Wahl hat. Siehe auch Supermärkte und ihre Bonusprogramme oder siehe auch Fluglinien mit ihren diversen Bonusmeilenprogrammen, die derart komplex und teils erstaunlich lohnenswert sein können, dass die Teilnahme an solchen Programmen und auch das Min-Maxing unter Geschäftsleuten The Game genannt wird. Nicht zu verwechseln mit dem 90er Jahre Internet-Meme The Game, das ihr hiermit verloren habt. Und nun steht die PlayStation-Marke vor einer Zukunft, in der Sony weniger auf exklusive Singleplayer-Titel als Zugpferd für die eigene Plattform setzen will. Ich berichtete hier über die entsprechende Investorenpräsentation, die PlayStation in Zukunft vermehrt als Betreiber von Multiplattform-as-a-Service-Spielen sieht. Und erscheint ein Treueprogramm als gute Wahl, um die Kundenbindung ein wenig zu erhöhen. Ein PlayStation-Blogpost gibt erste Infos über die Ausformung des PlayStation Stars genannten Bonusprogramms. Und das klingt alles recht gewöhnlich. Das Programm wird im Laufe des Jahres starten, es wird freilich kostenlos sein und euch mit einem Punktekonto ausstatten, das es zu füllen gilt. Freilich geht das über Einkäufe im PSN Store, aber nur für PS Plus Abonnenten. Dazu will Sony aber auch noch allerlei Aktionsevents abhalten, bei denen man sich durch Interaktion mit der Marke oder mit Spielen mehr Punkte verdienen kann. Etwa indem ihr einmal im Monat ein beliebiges Spiel spielt, vergleichbar mit dem Login-Bonus eines Free-to-Play-Titels. Das steigert wichtige Metriken und sichert tolle PowerPoint-Präsentationen mit beeindruckenden Kennzahlen sowie satte Boni fürs mittlere Management. Dazu plant Sony auch Punkte für gewonnene Turniere zu verteilen oder für Spieler, die in der Zeitzone die allererste Platin-Trophäe in einem Spiel schaffen. Punkte sollen auch mit Aktionscodes verteilt werden oder für Zuschauer von Live-Übertragungen wie der State of Play Dauerwerbesendung. Eingelöst werden die Punkte dann für Store-Guthaben, für bestimmte PS-Store-Inhalte, was auch immer das heißen soll, vielleicht auch irgendwelche Kosmetik-DLCs oder Sonder-DLCs, keine Ahnung, oder sogenannte digitale Sammlerstücke. Also Kosmetikkram in Form von 3D-Modellen von Figuren aus bekannten PlayStation-Titeln oder bekannte PlayStation-Konsolen oder sowas, da sind sie noch sehr vage. Die kommen dann sogar in verschiedenen Seltenheiten daher. Das Spannendste daran ist eigentlich, dass hier viele Leute sofort einen Gedanken hatten, sind da NFTs gemeint? Und im reichlich von Konzernsprech durchzogenen Interview mit der Washington Post stellt das aber Grace Chan von Sony sofort klar, Zitat, es sind definitiv keine NFTs, ganz bestimmt nicht. Man kann sie nicht tauschen oder sie verkaufen, sie nutzen keine Blockchain-Technologien und ganz bestimmt keine NFTs. Zitat Ende. Eine herrlich klare Absage an einen Trend, der derzeit erfreulich rasch verpufft ist. Und sollte euch immer noch irgendein NFT-Projekt oder ein Halsversprechen vor die Flinte laufen, das irgendwie auf NFTs läuft, ignoriert es. Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Betrug, wie etwa die angebliche Web3-Spielkonsole Polyum, die 2024 rauskommen soll, die mit einem Wallet-Knopf am Controller angibt und die so echt ist wie das UFO in meiner Garage. Aber hey, sie wird schon mal
vorverkauft, in Form von NFTs natürlich. Es ist lächerlich. Aber zurück zum Thema. Grace Chan ist übrigens Vice President of Network Advertising, Loyalty and Licensed Merchandise bei Sony und hat im Interview sonst nicht viele konkreten Details zum neuen Programm zu bieten, wohl aber blumige Formulierungen, wie etwa, dass der Name PlayStation Stars aus der Tatsache entspringt, dass die Anzahl der Sterne da draußen ja genauso grenzenlos ist, wie die Arten zu spielen. Limitless Play und andere Buzzwords und Marketing-Slogans wurden da in die Luft geworfen. Es ist wirklich, hat mich ein bisschen geschaudert. Was die konkreten Ausformungen des Programms angeht, werden wir wohl schlauer sein, wenn das alles bei uns gestartet ist. Und wenn wir vor allem sehen, wie involviert jetzt eigentlich diese ganzen Gaming- und Partizipationsaufgaben am Ende sind. Die Steam-Sales mit ihren ähnlich gamifizierten Metaspielen, die funktionieren ja auch. Ich bin allerdings gespannt, wie groß da der Anteil derer ist, die da wirklich mitmachen. Im Vergleich zu denen, die einfach, wenn so ein Steam-Sale ist, einfach bei Steam billige Spiele kaufen. Sowohl bei Steam als auch bei allen anderen Treueprogrammen und eben bald auch bei PlayStation Stars. Ist das am Ende eine signifikante Teilnehmerzahl? Aber vielleicht ist es wahrscheinlich so oder so ein Gewinn für Sony, da das Programm ja wahrscheinlich technisch nicht allzu viel Aufwand bedeutet und jeder Teilnehmer ein an die Marke gebundener Premium-User sein dürfte, so ein kleiner Mini-Wahl. Für solche User geben Firmen ja sonst auch echt viel Geld aus in Form von Werbung. Durchschnittliche Kosten pro Kunde nennt der Werbefachmann da eine ganz wichtige Kennzahl, aber ich schweife hier schon wieder ab. Jedenfalls kommt Sony bald mit seinem eigenen Treueprogramm um die Ecke. Eigentlich keine sonderlich aufregende News, aber für mich ein interessantes Thema. Wie solche Treueprogramme funktionieren, wie sie gamifiziert sind, welche psychologischen Tricks sie nutzen, welche Wirkung sie haben. Auf den Nutzer, aber auch auf den Anbieter. Vielleicht labere ich euch dazu auch mal in einem Feierabendbier voll. Mal gucken. Embracer gründet ambitioniertes Spielearchiv in Schweden. Das Embracer, The Artist, formerly known as THQ Nordic, formerly known as Nordic Games, munter Spielehersteller und Spielemarken kauft und damit so schnell nicht aufhören wird, das ist mir ja schon längst bekannt. Und euch sicher auch. Aber nun das. Embracer kauft 50.000 Spiele, ne? Nicht Spielehersteller, Spiele. Physische Datenträger, Verpackungen, ne? Anleitungen, all sowas, auch Zubehör und Konsolen, Spiele aller Art für alle möglichen Plattformen und das nicht zum Spaß, sondern um möglichst viele Spiele dauerhaft zu archivieren in einem Archiv namens Embracer Games Archive, das sich derzeit in Karlstadt, Schweden im Aufbau befindet. Ein entsprechendes Team, bestehend aus CEO David Boström, Archivar und Assistenztechniker und Lagermanager wurde bereits aufgestellt und um die 50.000 Spielekonsolen und Zubehörteile wurden angeschafft. Dieses Jahr nun will das Team sein Inventar in einer Datenbank erfassen und vollständig katalogisieren und erweitern. Später will es auch mit anderen Initiativen, Museen und Institutionen zusammenarbeiten und auch als Recherche- und Informationsquelle für Wissenschaftler und Journalisten dienen. Teile der Spielesammlung könnten dann später auch ausgestellt werden, lokal oder im Rahmen anderer Ausstellungen weltweit. Das Team ruft dann sogar die Besitzer großer Spielesammlungen dazu auf, sich bei ihrem Retro-Gaming-Berater Thomas Sonhede zu melden, um ihm ein Angebot zu unterbreiten oder da Spenden hinzuschicken. Das Team des Embracer Games Archive kauft an und will später vielleicht auch konkrete Titel öffentlich inserieren, die das Team noch sucht. Zunächst soll der Fokus des Archivs auf skandinavischen und europäischen Produktionen mit englischen Texten liegen. Später könnte das auch auf US- und Japan-Spiele erweitert werden. Im FAQ der Website geben sich die Archivare übrigens schon mal sehr ambitioniert. Zitat: Unsere Mission ist es, eine Kopie jedes physischen Spiels zu besitzen, das jemals erschien. Wir wissen, dass es eine riesige Aufgabe ist, da Spiele immer noch in physischer Form erscheinen und hoffentlich ohne Ende in Sicht. Es ist ein hochmutiges Ziel, von dem wir denken, dass es wichtig ist und ein sinnvolles Unterfangen bei der Erhaltung unseres gemeinsamen Gaming-Hobbys darstellt. Zitat Ende. Das Embracer Games Archive gehört der Embracer-Gruppe und ist sicher eine gut gemeinte Sache, aber ich denke mir eben auch direkt, PR-Stunt, zumindest ein wenig, ein kleines bisschen. Und halt auch etwas, zu dem der Ami Vanity Project sagt. Ein Projekt ohne kommerzielle Absichten, sondern eher für die Außenwirkung, für die Eitelkeit und vielleicht auch aus Nächstenliebe. Grundsätzlich kann und will ich das nicht verdammen. Das Thema der Archivierung von Games ist komplex und insbesondere seit dem Trend hin zu Digitalversionen deutlich schwieriger geworden. Und es gibt ein unfassbar breites Spektrum an Plattformen und Datenträgern und Systemen und Besonderheiten. Jedes Spielearchiv sieht sich am Anfang einer schier endlosen Aufgabe, schier unlösbar. Dass Embracer hier seine Konzernkohle nutzt, um eine konzentrierte Anstrengung zu unternehmen, fein. Immer weiter so. Aber ich denke mir gleichzeitig, dass ein derart wilder Player im weltweiten Games-Business, der munter links und rechts Unternehmen und Marken aufkauft, vielleicht auch irgendwann mal seinen Höhenflug beenden und hart auf dem Boden der Realität aufschlagen könnte. Und wer weiß, ob sich dann jemand findet, der das Embracer Games Archive aus der Konkursmasse rauskauft und weiterbetreibt? Aber ach, alles Hirngespinste. Kommen wir mal zum letzten Thema dieser Ausgabe. Nintendo erwirbt japanisches Renderstudio Dynamo Pictures. Am 14. Juli erklärte der japanische Publisher und Konsolenhersteller Nintendo, dass er das Tokyota Filmproduktionsstudio Dynamo Pictures erworben habe. Das Studio ist spezialisiert auf CGI-Filme, also computergenerierte Filmszenen. Man denke an das, was Pixar so produziert, diese Technik halt, Renderfilme, computergenerierte Sequenzen. Und Nintendo plant, den Namen von Dynamo Pictures dann direkt auch in Nintendo Pictures umzubenennen. Na, wenn das nicht nach Filmstudio klingt. Der Deal soll bis 3. Oktober durchgezogen werden und Nintendo nennt keine konkreten Kaufsummen. Allerdings solle der Deal keinen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftszahlen des Jahres haben. Scheint sich um Peanuts zu handeln. Die Aufgabe des neu gekauften Studios? Zitat, die Planungs- und Produktionsstruktur für visuelle Inhalte in der Nintendo-Gruppe zu stärken. Zitat Ende. Das klingt kryptisch, lässt aber eigentlich nur eine Lesart zu. Nintendo will mehr in Richtung Film und TV. Im September 2021 kündigte Nintendo ja relativ überraschend einen animierten Mario-Film an. Mit allerlei US-Promis als Sprecher, wobei Chris Pratt als Mario für allgemeines Stirnrunzeln sorgte. Dennoch, nach vielen Jahren traut sich Nintendo mal wieder an eine Filmproduktion, lässt seine Marke raus aus dem eng gehegten Spielegehege. Zuletzt waren das 2014 die Pikmin-Kurzfilme und davor, was hatten wir denn da? Die Mario Party Supershow mit Captain Lou Albano oder der Mario Live-Action-Film mit Bob Hoskins? Und diese Machwerke. Es ist verständlich, dass Nintendo eher zögerlich agiert, wenn es um Film- und TV-Verwurstungen der eigenen Marken geht. Angeblich war ja um 2015 bei Netflix ein Live-Action-Zelda-Projekt in Planung mit der Beschreibung wie Game of Thrones, nur für die ganze Familie. Aber Nintendo ließ das Projekt wohl angeblich aufgrund der Leaks wieder fallen. Und auch der Mario-Film, der bei Universals Animationstochter Illumination, konkret im Studio in Paris, entsteht, ist seit 2016 schon in Arbeit und vorher gab es auch schon Gespräche mit anderen Filmproduzenten. Nintendo wagt da offensichtlich keine Schnellschüsse und dass der Konzern nun eine eigene Produktionsfirma für Animation aufbaut, das passt da sehr gut rein. So wenig wie möglich an Externe geben, so viel Kontrolle wahren wie möglich, das geht am besten, indem man das einfach in-house macht. Es bleibt nun abzuwarten, was da am Ende eigentlich bei rauskommt. Das wird sicher eine ganze Weile dauern, aber womöglich gibt es eine Zukunft, wo sich in die Halo- und Resident Evil-Serien dieser Welt noch irgendwelche Nintendo-Produktionen einreihen. Und hey, ich wette, die positionieren sich da ebenso familienfreundlich wie mit ihren Games und das ist irgendwie doch auch ganz erfrischend für manche Zuschauer echt willkommen. Dann gucken wir mal, was es da irgendwann zu gucken gibt. Schauen wir zuletzt auf die Release-Termine der kommenden zwei Wochen, also bis einschließlich 29.07., wo dann das nächste Magazin erscheinen wird. Und och, das ist schon einiges dabei, drum rasch zur Liste, die wie immer jegliche Gewähr vermissen lässt. Am 19. Juli haben wir zwei tierische Indie-Games. Einmal Endling, Extinction is Forever für PC, Switch, PS4 und Xbox One. Ein postapokalyptisches Adventure mit einer Öko-Message. Ihr spielt darin den letzten Fuchs auf der Erde und müsst euren Wurf in Sicherheit bringen und eine Zukunft bieten. Okay, ihr seid also der letzte erwachsene Fuchs und im Optimalfall gibt es Inzucht? Ach egal, ihr tut das in einer hübschen Side-Scrolling-Welt mit Action-Adventure-Elementen, so mit Stealth und Survival. Dann kommt auch noch Stray für PC und PlayStation, bei letzterer Plattform auch als Teil des Extra-Abos. Das ist, und höher, das ist dieses niedliche Spiel mit der Katze, die ihr durch eine stimmungsvolle 3D-gerenderte, neonleuchtende Cyberpunk-Welt steuert, die von Robotern bewohnt wird. Fokus ist hier Atmosphäre und Story, möglich also, dass das Ding ein ganz schöner Blender ist, aber es sieht bislang halt echt nett aus und schlägt kunstvoll eine Seite im Herzen eines jeden Katzenbesitzers an. Obwohl solche Leute besitzen keine Katzen, sondern sind eher Eigentum ihrer vier Beine, habe ich gehört. Dann gibt es noch zwei weitere Titel am 19. Juli, beide von Microsoft vertrieben, für Xbox und PC. Einmal der Forza Horizon 5 Hot Wheels DLC, der mit einer Handvoll neuer Autos und lauter neuen abgedrehten Strecken um die Ecke kommt, die wie Achterbahnen in der Spielwelt des Open-World-Rennspiels herumtentakeln. Üblicherweise sind die DLCs der Rennspielreihe wirklich sehr gut und es gibt keine Anzeichen, dass es hier anders ist, aber den DLC, den kriegt ihr nicht im Game Pass. Als Abonnent erhaltet ihr wohl lediglich einen Rabatt. Seht ihr mal? So schlägt die Falle zu. Erst mit Abos anfüttern und dann mit DLCs und Mikrotransaktionen abkassiert. Im Game Pass komplett enthalten ist dann aber As Dusk Falls, ein narratives Adventure im eigenwilligen 2D-Grafikstil, der wie animierte Konzeptzeichnungen wirkt und für den echte Schauspieler fotografiert und digitalisiert wurden. Sieht ein wenig aus wie eine am Computer gezeichnete Foto-Love-Story in der Bravo. Ist voll vertont und bietet allerlei Drama und interaktive Story, indem ihr ganz viele Sachen entscheidet. Die Story umspannt 3 Jahrzehnte und verquirlt die Geschicke 2 Familien in den USA. Alles beginnt in den 90ern mit einem missglückten Raubüberfall in Arizona und danach entspinnt sich halt Drama, Baby. Ab dem 20. Juli kommt dann Severed Steel auf Konsole und ja, ab. Denn am 20. gibt es den stylischen Shooter mit sehr viel Zeitlupe, sehr schnellem Movement und zerstörbaren Voxelwelten im Neon-Look erstmal nur für PlayStation. Am 21. dann für die Switch und am 22. für die Xbox. Auf dem PC ist dieser stylische Singleplayer-Shooter schon seit letztem Jahr draußen. Der erfreut sich da echt großer Beliebtheit, hat also sehr gute Reviews und wurde von mir völlig ignoriert und verpasst. Sorry dafür, deswegen nenne ich das jetzt hier, denn es sieht aus der Ferne wirklich cool aus. Am 21. Juli dann kommt die HD-Remaster-Version des PS2-Action-Adventures Baldur's Gate Dark Alliance 2 für alle Plattformen. Das war damals ein echt cooles Spiel, weil es mit seiner Top-Down-Perspektive und dem Koop-Modus sehr zugänglichen Action-Rollenspiel-Spaß bot, aber drunter immer noch das komplexe Rollenspielmechanik-Gerüst der Dungeons & Dragons-Geschichte lief. Das Remaster sieht aus der Ferne aber echt nicht allzu spektakulär aus. Ob der gute Ruf von Anno dazumal da noch ausreicht? Herrje, die aus heutiger Sicht primitiven Wassereffekte haben uns damals begeistert. Damit lockst du halt heute niemanden mehr hinter dem Ofen vor. Aber wer weiß, vielleicht zündet es auch heute noch. Am 21. kommt dann auch River City Saga 3 Kingdoms für Switch, PC und PS4 und holy shit, verwurstet da die Retro-Action-Reihe aus dem Hause Arc System Works etwa den dauerwiedergekauten Klassiker der chinesischen Literatur, die Geschichte der 3 Reiche? Jawohl. Es geht also vom Aufstand der gelben Turbane über die Schlacht am Hulao-Tor bis zur Schlacht an den roten Klippen. Hier wird also verwurstet, was wir vor allen Dingen aus Dynasty Warriors kennen, nur eben als Oldschool Side-Scrolling Beat'em-Up à la Streets of Rage. Irgendwie süß. Am 22. erscheint Live Alive oder Live Alive? Ein ursprünglich im Jahr 1994 nur in Japan erschienenes Super Nintendo Rollenspiel aus dem Hause Square Enix, nun kommt es in einer aufgemotzten HD-Pixel-Grafik für die Switch. Der Clou dieses spielerisch dann schon eher klassischen JRPGs ist seine Struktur. Es spielt 7 verschiedene kleine Storys in 7 verschiedenen Zeitaltern mit 7 verschiedenen Protagonisten und das tut ihr in beliebiger Reihenfolge, bevor ihr dann die 2 letzten Akte freischaltet, die eine Schleife um all das packen. Das war damals wohl kein großer Erfolg. Schön, dass es aber nun dennoch einem größeren Publikum weltweit zugänglich gemacht wird. Für PC-Spieler gibt es dann am 28. Juli die Management-Simulation Bear and Breakfast, in dem ihr in die Rolle des Bären Hank schlüpft und naja, ein Bed and Breakfast aufbauen müsst, eine Ferienpension im Wald. Das ist zum allergrößten Teil ein sehr entspannter Simulator, bei dem ihr halt Zimmer einrichtet, die Bedürfnisse eurer Gäste befriedigt und stetig expandiert. Dazu gibt es aber noch ein paar Storyfäden rings um ein finsteres Geheimnis im Wald und das sieht sehr süß aus. Am 29. Juli gibt es dann noch 2 Releases. Einmal die RimWorld Console Edition für PS4 und Xbox One. Das ist eine 2D Survival Sandbox, die optisch nicht sehr doll aussieht und die sich wie ein Aufbaustrategiespiel steuert. Der Clou steckt aber im Detail in den zufällig ausgewürfelten Persönlichkeiten eurer schiffbrüchigen Raumfahrer auf einem unterentwickelten Grenzlandplaneten, was so die Ausgangssituation jedes Runs ist, in dem KI-Regisseur, der euch immer wieder positive wie negative Zufallsereignisse vor den Latz knallt, in den Dramen und Beziehungen, die sich ganz von allein zwischen euren Siedlern entspinnen, die ihr nicht wirklich beeinflussen könnt, auf die ihr reagieren müsst. Es ist eins dieser Spiele, in die man eine ganze Weile einsteigen muss, bis sich der Reiz darin irgendwie offenbart, aber wo man dann 100 Stunden dran hängen bleibt, weil das ein Spiel ist, das nicht aufhört, Geschichten zu erzählen. Ich frage mich allerdings, wie gut das mit dem Gamepad gesteuert werden kann. Letzter Release in meiner heutigen Liste, Xenoblade Chronicles 3 für die Switch, der neueste Teil von Nintendos erfolgreicher JRPG-Reihe mit großäugigen Anime-Charakteren, mit einer geheimnisvollen Open World, mit dem Zukunftsszenario, mit einem Action-Kampfsystem und der genretypischen komplexen Story über verfeindete Nationen, unfreiwillige Helden, düstere Geheimnisse und so weiter und so weiter. Das Spiel genießt viel Hype im Vorfeld und ist sicher eine coole Sache für Fans der Reihe. Ich kenne die Reihe aber nicht und kann euch daher schlecht irgendwie einschätzen, wie sich Xenoblade Chronicles so im Vergleich zu anderen JRPGs schlägt. Aber diese Reihe haben halt nur die Switch-Spieler und mich freut für sie, dass mal wieder ein Exklusivspiel rauskommt. Und es freut mich auch, dass wir jetzt das Ende der Sendung erreicht haben und es freut mich ebenfalls, dass ihr bis zum Ende dabei wart und noch viel mehr freut mich, dass ihr Bäcker dieses Projekts seid. Ihr seid echt die Coolsten und ohne euch würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwas Langweiliges machen. Also uncooler als diese Magazinfolge für euch zu gestalten. Ihr seid also spitze. Ich wünsche euch nun ein schönes Wochenende und eine erträgliche Sommerhitze in den kommenden Tagen. Nutzt die letzten kalten Nächte dieses Sommers, um eure Wohnungen und Häuser nochmal richtig gut runterzukühlen. Reißt nachts die Fenster auf, lasst tagsüber die Fenster zu und Rollos unten und dann wird das schon klappen und erträglich sein. Habt mir Spaß mit euren Spielen und mit unseren Podcasts. Wir hören uns dann in dieser Form beim nächsten Magazin in 2 Wochen wieder. Bis dahin.